Klemm und Tupfer. Skalpell. Mikrofon. Gut, ich bin soweit. Ich eröffne den Podcast. Justin, herzlich willkommen zurück. Herzlich willkommen zurück. Alle, die uns mal wieder zuhören, mal wieder eingeschaltet haben. Ich sag's dir ganz ehrlich, Justin, ich brauche heute eine Schonkost.
Eine Schonkost?
Ich brauch heute Schonkost. Mein Kopf ist durch.
Also
ich bin matschig in der Birne. Ich kann, also heute ein Deep Dive kriege ich, glaube ich, kognitiv nicht auf die Kette.
Ich hatte schon gedacht, dass wir jetzt schon wieder mit unserem beliebten Kacki-Thema anfangen.
Nee, da läuft alles super.
Na gut, heute gibt es einen Schonkost. Deswegen sprechen wir über dein M3. Eigentlich müssen wir sagen, es gibt so ein kleines, ich würde mal sagen, Live-Update von deiner Vorbereitung. Es hat sich ja seitdem ein bisschen was getan. Du hast ein bisschen was an Vorgesprächen gehabt. Für die Leute, die es jetzt nicht wissen und die ganz neu am Start sind, Lukas macht jetzt sein M3. Das ist die letzte große Prüfung im Medizinstudium, das dritte Staatsexamen. Und ist vor allem eine mündlich praktische Prüfung. Und darauf bereitest du dich gerade ganz fleißig vor. Und darüber wollen wir natürlich so ein bisschen quatschen. Du hast uns aber, glaube ich, auch etwas mitgebracht, ein Medifact.
Ne? Etwas im Gepäck.
Etwas im Gepäck. Auch da nochmal vielleicht kurz erklärt, Medifact jede Woche im Wechsel, außer wir haben ein ganz besonderes Thema, so wie letzte Woche, jetzt die Reaction auf Esthers Video, haben wir eigentlich immer im Wechsel ein Medifact mit dabei. Das kann alles Mögliche sein, das kann in der Forschung sein, das kann Medizingeschichte sein, das kann aber auch irgendein ganz verrückter Fakt sein über irgendeine Tierart, die super selten ist und die man nutzt, um daraus aus deren Gift irgendwelche Therapien zu entwickeln oder so. Und stellen die uns dann dementsprechend gegenseitig vor. Und euch natürlich. Und heute ist Lukas dran. Ich würde sagen, wir fackeln an sich nicht lange und starten eigentlich direkt einfach so ein bisschen rein ins Thema oder in dein Medifact oder was hast du noch zu sagen?
Du gehst aber heute richtig direkt steil,
aufs Ganze. Ich weiß nicht, wieso. Also ich meine, jetzt gehen wir nicht mehr so steil, aber ich habe es ja schon mal gesagt. Ne? Wir haben ja letzte Woche für die, die es nicht mitbekommen haben, die ganz schlauen Hasen unter euch, die aufmerksam, werden gemerkt haben, dass wir letzte Woche eben kein Medifact hatten. Weil, wenn es so ein richtig, ich sag mal, schon ernsteres Thema gibt oder vielleicht ein Thema, bei dem man sagt, da kann man Titel draus formulieren und so weiter und so fort und das zieht die Leute an, dann nervt mich das zum Beispiel mega selber, wenn dann die Beteiligten erst nach 20 Minuten oder so eigentlich mit dem eigenen Thema anfangen. So.
Ja.
Und deswegen dachte ich, weil ja jetzt noch der Medifact kommt, fangen wir dann direkt rein. Oder hast du noch eine Story? Ich würde mich auch mal wieder über eine Story freuen.
Habe ich eine Story? Auch ich hatte eine Sache mal wieder, so eine Sache, die man vielleicht so zu spät gecheckt hat.
Ja.
Aber das passt vielleicht ganz gut zum Lernen gleich.
Ja, dann machen wir das gleich.
Und irgendwie gerade, Digga, meine Kopfhörer, also so langsam, ich habe hier so diese uralten Kopfhörer, über die sich ja schon mal jemand beschwert hat, ne?
Ja.
Jetzt geht auch, der eine geht langsam kaputt, ich muss ihn so ein bisschen rausziehen, damit ich was höre. Auf dem rechten Ohr. Und das rechte Ohr ist ja sogar mein gutes Ohr, ja? Das heißt, ich höre jetzt quasi eigentlich dich auf dem linken Ohr mehr, aber mein linkes Ohr ist ja, da habe ich ja mein Hörgerät, das kann ich natürlich mit den Kopfhörern, kann ich mein Hörgerät nicht tragen. Das heißt, ich höre dich jetzt ein bisschen schlechter auf der linken Seite, aber ich höre dich eigentlich fast nur auf der linken Seite.
Also eigentlich besser auf der linken Seite, obwohl du mich schlechter auf der linken Seite
so hörst. So ist es nämlich.
Ja, ich verstehe.
So ist es nämlich. Der externe Faktor ist besser, der interne Faktor, wir sind geschwächt.
aber es geht.
Ja, es geht schon. Ich höre dich.
Ja, okay.
Alles gut.
Also keine Pass Story auf. Oder gleich eine Story?
Gleich eine Story. Wir starten jetzt erstmal dann in mein Medifact. Passt nämlich eigentlich ganz gut an der Stelle, weil es ist sogar, ich sag mal so, heute ist der Medifact, du hast ja gerade schon gesagt, ne, es ist alles sehr weit auch gefasst und das kann, ich sag mal, jedes Spektrum der Medizin, der Wissenschaft, der Forschung, der Naturwissenschaft oder was auch immer halt sein.
Ja.
Und es ist ja, ich weiß jetzt nicht, ob ich jetzt so ein bisschen, ich weiß jetzt nicht, ob ich ein blödes Thema damit aufmache, aber es ist halt sehr passend eigentlich. Mhm. So, es ist sehr passend zu dir, weil du bereitest dich ja eigentlich jetzt schon sehr lange auf Marathon vor.
Oh, hör auf, ey. Ja.
Genau, und heute, der Fakt, ich habe den ja schon für letzte Woche vorbereitet, bezieht sich halt auf einen Marathon.
Okay.
So, und deswegen, er hat halt eigentlich nicht wirklich was Medizinisches zu tun, aber ich habe den so mitbekommen, ich fand den irgendwie random und witzig und habe gesagt, okay, das in dem Rahmen, wie wir die Medifacts machen, passt es halt eigentlich ganz gut, weil es halt vor allem zu dir halt einfach passt. Mhm. Oder zu deiner Situation. Nächste Woche ist ja der Hamburger Marathon.
Ja, in der Theorie.
Also der Marathon ist nächste Woche auf jeden Fall.
Also der ist genau.
Der, Genau, die Frage ist, wer alles dran teilnimmt.
Ja, ich da gibt zu, würde ich sagen, gebe ich euch beim nächste Woche kann ich ja gar kein Update geben, dann hören die Leute das nicht mehr, ne?
Nee, also ist dann die Frage, wann wir nächste Woche aufnehmen, ne? Also wenn wir Sonntag ist der Marathon, ist der, wenn wir dann davor aufgenommen haben, also an dem Tag danach wirst du mit Sicherheit die Folge nicht mehr aufnehmen, nee, wenn du gelaufen bist.
Wenn ich dann gelaufen bin, ja. Ja, egal, komm, erzähl dann mir die
Frage. Ja, ist egal. Was, ich sag mal so, was ist, ein bisschen historisch bedingt, was ist die Distanz bei einem Marathon,
Justin? 42, 2 oder 4 in dem Sinne, oder?
Ganz exakt sind es ja 42, jetzt muss ich 195 Kilometer.
Ja, irgendwie so, ja, gut. Also 42,2 genau. Passt doch.
Genau, passt ungefähr. Aber also, wie ist das zustande gekommen?
Oh nein.
Weißt du das? Warum sind es 42,195 Kilometer? Warum sind es nicht einfach 42 Kilometer? Oder 45 oder 40? So, das ist ja echt eine komische Zahl.
Ich denke, du wirst mich erleuchten.
Ich werde dich erleuchten. Weißt du, wie der Marathon überhaupt wurde, wo der den Namen herbekommen hat?
Ich habe keine Ahnung, Junge. Damit beschäftigt
Kennst du die Story nicht?
Nein, damit beschäftigt sich doch keiner, der Marathon läuft, oder? Oder sollte man
das? Nein, nee, aber das ist so, also ich habe das mal irgendwo gehört und ich persönlich dachte immer, so ist auch die Distanz entstanden, weil es gab eine Stadt in alten
Ach,
Griechenland.
Ach, ja, ich erinnere mich an die Story. Ja, jetzt erzähl weiter.
Genau, Marathon und irgendeine historische Schlacht war da bei den Griechen. Stimmt, genau. Die wurde gewonnen und die Botschaft sollte nach Athen gebracht werden. Und dann ist halt so ein Bote, der die Botschaft eben überbringen sollte, ist diese Distanz gelaufen von Marathon nach Athen.
So ein Macher.
Und ist ein Macher gewesen, ist aber, glaube ich, danach, wenn ich mich nicht irre, einfach tot umgekippt, weil es nur eine lange Distanz war. Und ich persönlich dachte immer, das ist diese Distanz, sind genau 42,195 Kilometer. Mhm. Ist es aber gar nicht. Ist nur die Namensgebung. So, da kommt der Name Marathon her. Und irgendwann sind halt natürlich so, also im Laufe der Zeit Wettläufe halt entstanden. Unter anderem dann irgendwann, dass man gesagt hat, okay, mach einen langen Distanzlauf und hat den Namen Marathon quasi von der Zeit übernommen. Mhm. Jetzt ist aber immer noch die Frage, wie ist jetzt, also welche Distanz hat man festgelegt? Mhm. Und erst hatte man halt irgendwie so 40 Kilometer und dann irgendwann hat sich irgendwann auf 42 Kilometer festgelegt. Und dann hat man bei einem, Olympia, was weiß ich, soll ich jetzt, warte, ich könnte es genau nachgucken, aber so ungefähr um 1900 rum, ist es so gewesen, dass man eine Distanz gemacht, das war in England, man hat die Distanz festgelegt, die 42 Kilometer war fest, aber die Queen wollte ganz gerne, dass der Start genau unter ihrer Terrasse ist.
Nein.
So, das heißt, man hatte die Distanz quasi zu dem Stadion, hatte man es mit 42 Kilometer quasi schon festgelegt und sie wollte aber, dann muss, das waren genau 195 Meter.
Naja, verstehe.
So, und dann ist diese Distanz quasi noch on top dazugekommen. So, deswegen ist halt diese Zahl entstanden. Jetzt könnte man sich ja überlegen, na gut, okay, warum ist man denn da nicht in den Jahren danach, weil es ist ja nicht jedes Mal Olympia in England so, warum ist man dann nicht wieder auf die 42 Kilometer zurückgegangen? Mhm. So, das lag an, also es hatte den Grund, dass es so einen Wettstreit gab quasi zwischen zwei Läufern und die sind beide so mehr oder weniger gut nur durchgekommen. Der eine ist irgendwie häufiger mal zusammengeklappt und zusammengebrochen. Könntest du sein, hab ich um ehrlich zu sein auch dran gedacht. Und ist dann von Außenstehenden quasi über die Ziellinie gebracht worden. Mhm. Und ist dementsprechend disqualifiziert worden. Und damit jetzt die nächsten Jahre, weil die sich so gebettelt haben, weil die so ein kleines Battle untereinander hatten, hat man gesagt, okay, die nächsten Wettkämpfe müssen unter gleichen Bedingungen stattfinden.
Ah, okay.
So, und dann ist man halt dabei geblieben, okay, da müssen es auch wieder 42,195 Kilometer sein.
Ja, verstehe.
Und dadurch bedingt ist es dann, hat man es dann halt irgendwann festgelegt, na gut, okay, dann ist das jetzt die Distanz.
Random.
Also das ist absolut ein sehr random Fact, der nicht viel mit Medizin zu tun hat, gebe ich Bescheid. Gebe ich zu. Aber es war der Situation irgendwie angebracht. Ich fand's witzig und dachte, es passt vielleicht in dem Rahmen dann auch doch bei uns.
Gut, also danke erstmal für den Fact. Eigentlich gar nicht uninteressant für all die Leute, die Marathon laufen wollen und es dann auch schaffen. Vielleicht gebe ich an der Stelle jetzt nochmal kurz ein Update, weil viele werden ja jetzt sagen, so Junge, was ist denn jetzt eigentlich los? Und kannst du jetzt nicht anteasern und dann nicht sagen. Also Stand jetzt ist halt einfach, dass mein Körper streikt. Um es jetzt ganz kurz zu machen. Mein Körper streikt, er packt es einfach nicht. Er schafft es nicht. Ich bin am Arsch. Mehr kann man dazu nicht sagen. Ich bin mental sehr, sehr down, einfach gebrochen in dem Sinne, um ganz ehrlich zu sein. Meine Schwester sagt heute zu mir, ja, dann fang doch einfach an und nimm dir den Halbmarathon vor. Ich will jetzt nicht ausfällig werden, ne? aber ich meine, sei mal ganz ehrlich, der Sportlergeist, der sich einen Marathon vornimmt, der wird sich an so einem Tag nicht mit einem Halbmarathon zufrieden geben. Erst recht nicht, wenn du diesen Halbmarathon mehrmals in der Vorbereitung ja gelaufen bist. So.
Ja.
Ne? Natürlich kann man dann sagen, besser als nichts oder fang an zu laufen und dann schaust du, wie es wird. Aber das Problem ist bei mir, und das ist halt auch meistens so, das endet nicht gut. Das endet einfach nicht gut, weil man da nicht aufhört, wenn man denkt, man müsste aufhören. Wenn man denkt, man sollte aufhören, habe ich getan in der Vorbereitung und habe trotzdem aggressiv gelitten. So, das ist halt das Problem. Da ist meine Befürchtung vor, wo ich halt jetzt momentan überlege, vielleicht muss ich da doch mal die Logik und die Demut walten lassen. Und zu sagen, weißt du was, Junge, du kannst für deinen Körper nichts machen. Das Wichtige ist, mir nicht vorzuwerfen, dass ich faul war und meinen Plan nicht durchgezogen habe oder nicht wollte. Und da muss man dranbleiben und das ein anderes Mal nochmal wieder in Angriff nehmen. Da muss man da halt einfach mal realistisch sein, ne?
Ja, also ich hab da viele Gedanken zu. Also ich kann das zum einen voll nachvollziehen, dass du sagst, pass auf, wenn ich da antrete, dann versuche ich so lange zu laufen, bis ich umkipp oder von dann Außenstehenden über die Ziellinie getragen werde. Kann ich total nachvollziehen, wäre ich, glaube ich, genauso, ist jetzt nicht besonders, wäre halt einfach nicht gesund, ne? Wäre halt einfach nicht gut. Und ich habe halt auch, also du fängst halt ein paar Tage später halt einfach auch deinen ersten Job so an, ne? Also wenn du wirst ja Tage danach wirst du ja noch Schmerzen haben.
Ja, richtig.
So, das wird ja dann nicht einfach am nächsten Tag gegessen sein. Genau. Das wird ja einfach, dein Körper wird wehtun. Und wenn du dann, glaube ich, ein paar Tage später mit den Schmerzen immer noch deines Lebens, macht vielleicht halt auch für den Berufseinstieg jetzt nicht so viel Spaß.
Richtig.
So,
ne? Ja. Genau.
Also kann ich schon verstehen, ich kann es auch schon, also ich stelle es mir sehr cool vor, überhaupt bei so einer Atmosphäre mitzumachen.
Ja,
das. So, wenn du jetzt sagen würdest, okay, pass auf, ich switch das Ticket und also, weißt du, ich würde jetzt, du läufst ja los und läufst ja dann den Marathon. Und also ich weiß nicht, wie das genau ist. Oder kannst du dann sagen, okay, pass auf, ich stelle mich jetzt einfach dahin, wo ein Halbmarathon gelaufen wird. Die starten doch auch woanders, oder?
Ja, genau. Ich glaube, das kannst du so gar nicht.
Wenn du das switchen könntest, dann wäre das vielleicht sogar noch eine Sache, weil du sagst, dann hast du ja auch das Zielerlebnis.
Ja, weißt
du? So, du läufst ja wirklich die Distanz vom Anfang bis zum Ziel.
Aber kannst du nicht switchen. So. Das ist so.
Genau,
nicht,
genau. Und wenn du den Marathon läufst und sagst dann nach 21 Kilometern, okay, ich bin jetzt den Halbmarathon gelaufen, jetzt steige ich hier aus, fühlt sich an wie quitten.
Das fühlt sich an wie eine Niederlage, wie aufgeben. Ja. So, genau.
Ja.
Und dann, also ich meine, klar, man kann natürlich sagen, besser als dann nie angetreten zu sein, aber die Sache ist, es fühlt sich, das ist meiner Meinung nach, ich bin ja nie so gelaufen, um einen guten Halbmarathon zu laufen. Das heißt, mein Halbmarathon wird zeitlich auch katastrophal. So, weißt du, in dem Sinne. Und meine Sache ist halt so, ich bin ja für was anderes da oder so. Also es ist halt irgendwie schwierig. Und das Gefühl ist halt blöd, anzutreten mit dem Wissen, ich pack's nicht. So, oder wenn ich es packe, dann sehr, sehr ungesund. So. Und wie du schon sagst, deswegen ist ja gerade so die Überlegung, ich habe noch keinen endgültigen Entschluss gefasst, aber ich bin, und das ist so eine Sache, das sage ich ja jetzt hier nicht so offen, das zeige ich jetzt hier auch nicht so offen und ich mache immer so, hör auf und so, ne, aber das trifft, also das beschäftigt mich. Also das ist so eine, also ja,
glaube ich.
Ne? Ja, aber jetzt halt einfach so, es tut halt einfach weh, wenn du weißt, ne, du willst, der Kopf will, aber dein Körper sagt, nein, das ist so ein beschissenes Gefühl. Und dann habe ich mir überlegt, so dumm das jetzt klingt, um vielleicht mal einen medizinischen Übertrag zu finden, wie muss das sein, wenn du älter wirst und es jetzt dann vielleicht nicht mehr um einen Marathon geht, sondern um zwei Etagen Treppen laufen und du bist eigentlich noch viel jünger im Kopf und willst das und kannst das oder Arbeiten machen, die du noch willst und du kannst einfach nicht mehr. Also wenn das dieses Gefühl ist, in dem Sinne, und das wird wahrscheinlich zu einem anderen Dingens noch viel, also viel intensiver sein, zu einem anderen Zeitpunkt im Leben, weil man natürlich damit auch nicht nur diese Einschränkungen hat, sondern auch andere Einschränkungen oder, ich sag mal, was heißt Einschränkungen, ist vielleicht schwierig, aber andere Gegebenheiten im Leben, die dann zu so einem, in so einer Zeitspanne oder Lebensabschnittsspanne auf sich zukommen, auf einen zukommen, dann ist das beschissen und dann tut mir das wirklich leid.
Ja. Vor allem, wenn man vielleicht halt auch jemand ist, der, also jetzt mal angenommen, jetzt in unserem Beispiel, wir haben immer viel Sport gemacht, so, und das war immer Teil des Lebens, dass sich dann irgendwann einzugestehen, dass das Ganze nicht mehr so funktioniert, ist, glaube ich, auch schwierig.
Ja,
also fühle ich total. Ich meine, so im Kleinen, muss dann ja sagen, das ist ja bei uns beiden so eher im Kleinen, aber es ist halt bei mir auch so, dass ich sage, ey, ich kann mir jetzt nicht vorstellen, jetzt einfach, dass ich nie wieder joggen kann, so mit meinem Knie, dass das einfach nicht mehr funktioniert. Das ist für mich auch eine Identitätskrise.
Ja,
so,
ja,
das ist, das kann ich, das akzept, das habe ich bis jetzt nicht akzeptiert.
Ja, das kann ich nachvollziehen. So, und wie ist denn das eigentlich, der Stand jetzt mit der Physio?
Ich mache die halt nach wie vor und es ist auch, also in den Übungen, die ich halt habe, mache ich gut Fortschritte. Ich kann ja noch nicht beurteilen, wie das jetzt sich halt anfühlt, weil ich lasse natürlich das Krafttraining für die Beine habe ich ja jetzt erstmal quasi pausiert und baue das ja mit der Physio jetzt erstmal auf. Mhm. Und wie gesagt, die Übungen, die ich machen soll, die klappen eigentlich immer besser und mache da sehr gute Fortschritte. Wie gesagt, wie halt dann hinter der Übertrag auf den Alltag ist, kann ich nicht sagen. Also Probleme mit meinem Knie habe ich ja so nicht. Aber hatte ich ja auch vorher im Alltag nicht, sondern ja unter sportlicher Belastung. Von daher kann ich noch gar nicht richtig beurteilen, aber die Physiotherapie, so wie sie halt gerade ist, läuft halt gut.
Gut.
Wie das Ergebnis dann sein wird, werde ich in einem halben Jahr, dreiviertel Jahr, sehen wahrscheinlich.
Ja, verstehe. Ja, dann bleiben wir weiter gespannt.
Aber wir sind jetzt gerade dabei, mit dem Krafttraining mal wieder einzusteigen. Mhm. Da freue ich mich sehr drüber, sagen wir es mal so.
Das glaube ich dir.
Vor allem, weil im Moment ja der Flügel hier auch ein bisschen wehtut, die rechte Schulter.
Stimmt, die macht auch ein bisschen Zicken.
Das heißt, die macht auch ein bisschen Zicken. Das heißt, wenn ich im Moment Sport mache, ich trainiere Rücken.
Boah, macht viel Spaß, ne?
Also, ich mag Rückentraining.
Ja, aber ja nicht nur, oder?
So auf jeden Fall. Aber nicht nur Rücken. Ja, genau. Also nicht nur, also gut, okay, Arme kann ich auch noch ein bisschen machen, ne? Aber boah, nur so Rückentrainieren, Rückentrainieren, weiß ich nicht.
Genau.
Also, ich würde auch gerne mal wieder die Brust trainieren, du.
Das glaube ich dir. Also ja, wie gesagt, um das vielleicht nochmal kurz abzudingsen, klingt jetzt vielleicht von außen ein bisschen wie so Meckern auf hohem Niveau, ist es bestimmt auch, aber es ist halt einfach, ja, sehr frustrierend. So.
Können die Sportlerinnen und Sportler da draußen, glaube ich, alle
sehr gut nachvollziehen. Können die meisten sehr gut nachvollziehen. Gut, dann lass uns aber doch mal zu einem wieder positiveren Thema überkommen, und zwar deine M3-Vorbereitung. Es geht auf die Zielgerade zu, Lukas. Wie lange ist es jetzt noch?
5 Wochen. Ja. Nicht ganz 5 Wochen. 5 Wochen, 5,5 Wochen sogar.
Ja, so ungefähr.
Ich glaube sogar 5,5 Wochen sind es noch. Ja.
Ja,
also es ist noch relativ viel Zeit, muss man mal ganz ehrlich sagen. Ne?
Mhm.
Also viele fangen ja auch erst so 4 Wochen vorher an. Mhm. Ich habe jetzt so 7 Wochen vorher ungefähr angefangen zu lernen.
Ja, schon sehr sportlich auch, das ist gut. Also das ist
ist auf jeden Fall genug Zeit. Also ich habe da auf jeden Fall rechtzeitig angefangen. Am Anfang muss man auch sagen, war eher so ein bisschen, komm, mach mal ganz entspannt, so halbtags lernen. Aber jetzt langsam komme ich da schon rein, dass ich halt auch wirklich lange, was heißt lange, aber dass ich halt viel am Stück halt auch lerne oder viel auch lerne, was auch gut ist. So und habe so Momente, wirst du nachfühlen so. Und dann wirst du, jeder sagt, okay, M3 bestehst du schon.
Ja, ja,
so, oder jeder sagt, auch die Vorgespräche. Also und die Prüferinnen und Prüfer waren super nett.
Mhm.
Ja, und da sagen auch alle, ey, ne, sie studieren jetzt seit 6 Jahren, sie kriegen das schon hin. So, und dann denkt man sich auch, ja gut, das wird schon irgendwie. Aber dann hat man wieder so ein Flash, dass man denkt, boah, fuck, so ein paar Dinge muss ich aber halt auch echt drauf haben. Mhm. So, und nicht, dass jetzt so ein, es ist halt so diese irrationale Angst manchmal da, dass ich mir denke, okay, werden jetzt bestimmte Dinge quasi vorausgesetzt, weil die einfach sagen, ja, sie können ja, sagen wir mal, sie können ja schon super viel, weil sie haben ja jetzt 6 Jahre auch studiert. Das heißt, ich mir denke, okay, vielleicht gibt es aber ein paar Basics, die ich dann nicht irgendwie so drauf habe, wo sich alle denken, so, Alter, wie kannst du das nach 6 Jahren nicht können? So. Und dass das dann quasi, dass das in der Prüfung quasi zum Vorschein kommt, oder dass man das einfach sieht und dass ich dann halt deswegen halt durchfalle oder so, was wahrscheinlich eine irrationale Angst ist, aber der Flash kommt halt manchmal hoch und dann kickt so ein bisschen Puls rein und dann sitzt man dann doch noch mal ein bisschen weiter vorm Laptop. Wirst du kennen.
100%, 1:1. Ne? Das ist ja so ein bisschen auch vielleicht der kleine Anschluss, sage ich mal, zur letzten Folge, wenn man mal so will. Das macht jeder durch. So, ich glaube, diesen Gedanken, den man durchmacht und dieses Auf und Ab, das macht jeder durch. Ne? Man steht morgens auf und sagt so, easy, ne? Man hat ja noch genug Zeit und es wird schon alles und alles, alle nett und so und es wird, ne, hier und da und man hat, ne, alles. Und dann kommt halt dieser Moment, genau wie du sagst, wo es plötzlich so von innen heraus, ne, dieses unruhige Gefühl gibt, so, boah, scheiße, aber das muss ich eigentlich auch können. So, und
genau.
Muss ich das jetzt so genau können? Und boah, was ist, wenn die dann doch das fragen, das könnte ich jetzt eigentlich gerade gar nicht sagen und müsste ich das, aber das
ist genau, ja, genau, das ist genau das, dann geht man das irgendwie durch und denkt so, boah, fuck, Alter, könnte ich das überhaupt machen, wüsste ich jetzt überhaupt irgendwas, wenn jetzt in die Richtung gehen, dann bin ich voll am Arsch.
Ja,
so,
genau.
Ne, es ist ja auch, ne, was weiß ich, sagen wir mal beispielsweise Anämie, so oberflächlich, ist ein blödes Thema, aber weißt du, Beispiel Anämie, du kannst da in 1000 Richtungen dann gehen, kannst da oberflächlich drüber reden, komme ich mit zurecht, fühle ich mich wohl, sagen wir es mal so.
Ja.
Wird dann aber mal so nachgefragt. So jetzt Eisenmangelanämie, fühle ich mich auch, ist okay, so kriege ich noch hin. Ja, aber dann wird da mal so ein bisschen, stell mal vor, dann fragt ihr was zu einer Beta-Thalassämie.
Ja.
Tschüss.
Wird nicht passieren.
Tschüss.
Ne? Ja, wobei,
na, wird nicht passieren.
Wobei, wenn, und dann kommt aber dieser Moment, jetzt mache ich mal für dich den weiteren. Aber wir sind hier in der Hausarztpraxis und eigentlich gibt es ja mittlerweile, ne, weil dieser typische Fall bei einer Beta-Thalassämie ist ja irgendwie türkischstammende Patientin oder kleines Kind kommt mit, aber dann hat man ja auch irgendwie wieder diesen, ne, das dazu, aber, und wenn die fragen, und was ist, wenn die dann doch nochmal einfach nur so nebenbei, vielleicht ist es keine ernst gemeinte Frage, aber wissen sie eigentlich noch genau, was da jetzt das Problem war? Und dann, ah, wie war genau. das nochmal mit dem Hämoglobin und mit der Kette und war das nicht, ja, und ja, und dann, ja, und dann fängt dann, man dann an, sich das anzugucken, aber wie genau guckt man sich das an? Merkt man sich das?
Genau,
das
ist, genau. Und dann, weiß ich nicht, dann, ich meine, das ist so eine total irrationale, das wird nicht passieren, sondern man muss ja auch überlegen, man hat pro Fach, wird man vielleicht, also am ersten und am zweiten Tag jeweils 10 Minuten geprüft. Ja. Ja, so tief kann man da nicht reingehen. Aber das ist ja das, was im Kopf auf einmal passiert. Mhm. Oder dass man denkt, okay, was ist, wenn die jetzt auf einmal sagen, naja, aber gut, wie ist denn Hämoglobin aufgebaut? Sie können sich das doch herleiten, Sie wissen das doch.
Naja,
so, genau. Und dann stehst du auf einmal so, ja, Hämoglobin transportiert den Sauerstoff im Körper. Nee, keine Ahnung. Nee. Weißt du, weißt du da gar nichts mehr zu in der Prüfung.
Ja, ich finde.
Also, ja. Aber ich persönlich glaube, oder das hoffe ich immer, und dann tut mir eigentlich, dass wir treffen uns, machen so Zoom-Meetings so 1-2 Mal die Woche mit unserer Lerngruppe, das ist echt ganz gut. Und gehen halt Fälle so zusammen durch. Da gibt es ja diese Max-Bücher und dann jeder bereitet sich immer auf einen vor und dann spricht man das so ein bisschen durch und das beruhigt einen halt schon so ein bisschen, weil das ja häufig ja sehr allgemein einfach anfängt. Ja, und dann ist erstmal okay, die und die Symptome. Was machen sie erstmal? Naja, weitere Anamnese und körperliche Untersuchung. Und dann hat man ja schon mal so eine Basis und vor allem Zeit totgeschlagen.
Ja.
Da kommt man ja in diese Details nicht rein. Was ich manchmal habe, ja, und da jetzt muss ich Werbung an der Stelle machen, weil ich habe manchmal so diesen Moment, ganz du kurz, weißt, was kommt.
Es ist so geil, ja? Lukas, es ist einfach so geil, weil ich hatte gerade genau die gleiche Idee. Also wir haben,
okay.
Ich weiß, was jetzt kommt und ich hatte genau die gleiche Idee. Ich hatte genau das gleiche im Kopf sozusagen. Ja, erzähl
weiter. Ja, aber es ist total, ich merke das total bei diesem Durchsprechen, wenn wir was weiß ich, ein Fall und jemand kommt mir, keine Ahnung, ist völlig wurscht, mit welchen Symptomen, aber dann hat man irgendwie, da geht es halt natürlich dahinter um ein Krankheitsbild. Und manchmal habe ich dann so voll dieses, ich brauche so Pneumonie beispielsweise, ich brauche so richtig so, okay, warte mal, jetzt muss ich so richtig mich in Pneumonie, ich muss da jetzt irgendwie reinfinden. Und dann, ja, Meditrix, wirst du ja jetzt auch denken, so, aber das hast du jetzt auch im Kopf, aber es ist wirklich einfach, dann habe ich dieses Bild im Kopf und dann ist es wie so eine, ja, also es ist gar nicht so, dass ich jedes Detail aus diesem Bild quasi wiedergeben kann, aber ich kann das quasi kombinieren mit diesem Amboss-Artikel und dann kann ich das so ganz gut runterrattern.
Ja.
So, und deswegen hilft mir das total.
Ja.
Also so ein Anker quasi, den ich im Kopf so auf einmal gesetzt habe, dass ich sage, okay, vorher so ein bisschen vielleicht Abrufstörung, das Bild, okay, es ist verknüpft und dann kann es runter.
Ja.
So, dann kann es raus.
Absolut.
Jetzt hätte ich vorher eine Abrufstörung gehabt und dann ist die Connection da und dann kann es rausspulen.
Also vielleicht für die Leute, die jetzt nicht wissen, wovon Lukas spricht, Meditrix, Internet-Website, die eigentlich eine extrem gute Lernhilfe einfach darstellt. Was ist der Gedanke? Wie lernt man mit dieser Seite? Es werden einem die verschiedenen Krankheitsbilder, geht sowohl für die Vorklinik als auch für die Klinik. Bei Meditrix speziell müssen wir, Achtung, muss man dazu sagen, nur für die Klinik sprechen. In der Vorklinik haben wir es nicht benutzt. Werden dir die
hat aber einer aus meiner, sorry, dass ich unterbreche, aber hat einer aus meiner Lerngruppe, hat das in der Vorklinik viel benutzt und hat da auch sehr von geschwärmt.
Okay.
Ihre Worte.
Es geht darum, dass du sozusagen die verschiedenen Krankheitsbilder anhand von Merkbildern lernst und die sind so strukturiert und konzipiert und teilweise auch mit Wort, wie nennt man das, Wortspielen, also dass man, es geht quasi darum, dass dann Dinge sehr ähnlich klingen wie eigentlich der medizinische Begriff und so, aber in dem Bild dann so verbildlich sind, dass es Sinn ergibt und so weiter, das ist ein bisschen kompliziert erklärt.
Als Beispiel bei einer Anämie, wenn ein Patient eine Anämie hat oder eine Erkrankung, eine Anämie als Symptom da ist, ist eine Anemone
genau,
im Bild.
Genau.
So, dann merkt man sich quasi das Bild, da ist eine Anemone in dem Bild und dann hat man die Connection quasi zur Anämie.
Ganz genau. Und diese Bilder sind dazu da, dass man sich das einfach besser merken kann und man verknüpft es wirklich anders. Es ist einfach wirklich bei mir, genau wie du schon gesagt hast, gar nicht so, dass man alles davon unbedingt immer mitnimmt. Und man muss auch dazu sagen, wir sind ja immer ganz transparent. Wir beide schwören auf Meditrix und trotzdem gibt es bessere, also für mich bessere und für mich weniger passende Videos, bei denen ich sage, okay, bei manchen kann ich mir das nicht so gut merken, aber brauche es auch nicht, weil ich das Thema schon gut kann. Und bei manchen sage ich, 100% reicht es schon oder da gucke ich mir das einmal an wieder und dann kann ich das. Und dann ist halt aber für mich, und das ist eigentlich der allergrößte Pluspunkt, und das, wie du auch schon angesprochen hattest, gar nicht unbedingt die einzelnen Details davon zu lernen, sondern im Kopf eine Struktur und ich sag mal eine Art Bibliothek aufzubauen, wo ich schnell auf Dinge einfach wieder zugreifen kann, vom Wissen, was ich eigentlich habe und gar nicht unbedingt nur über das Bild habe. Aber wenn ich zum Beispiel an die Niere denke, da waren sehr gute Bilder dabei. Oder gerade das Pankreas, chronische und akute Pankreatitis. Das sind
genau
zwei,
das wollte ich gerade auch sagen.
Zwei sehr gute Videos.
Ja, total. Drei. Also auch die das Pankreaskarzinom.
Auch das, super. Ja.
So. Genau. Ist für mich so eine Trilogie. So
genau. Irgendwie. Ja. Genau, das sind sehr gute Bilder, die einem einfach auch so die Differenzierung sehr gut zeigen. Also gerade die Diagnostik 1a, ne, sogar mit auch die, und was auch dazu kommt, in diesen Videos werden euch halt auch einzeln auch nochmal Pathomechanismen erklärt, die man manchmal über den reinen Ambus-Artikel gar nicht so gut, also nicht immer unbedingt versteht, sondern da werden ja euch die Sachen wirklich nochmal erklärt, teilweise auch mit kleinen klinischen Einblicken. An der Stelle muss man sagen, dementsprechend eine absolute Lernempfehlung. Code Küchenmedizin ist eine Werbung, hat Lukas eben schon gesagt. Code Küchenmedizin, 15% Rabatt. Es gibt nirgendwo einen besseren Rabatt als bei uns im Boys. Code Küchenmedizin mit UE, ne? Oder mit Ü? Oh,
genau, ich glaube schon. Ja, also nicht. Zur Not nochmal in die Videobeschreibung gucken, aber ich meine mit UE.
Ja.
Ja. Also müsste eigentlich mit UE sein. Ich glaube, damals mit Ü gab es ein bisschen, aber UE. Außer ihr habt die Campus-Lizenz, ja, muss man auch fairerhalber immer dazu sagen, guckt euch dann vorher eure Uni, Meditrix hat selber mit manchen Unis eine Kooperation, dann bekommt ihr das kostenlos.
Genau.
So, bei uns beispielsweise war das so, dass wir in Magdeburg quasi kostenlos Meditrix nutzen konnten, weil die Uni von Magdeburg quasi mit Meditrix da eine Kooperation hat.
Ja, genau. Also an der Stelle muss man sagen, das ist eine Werbung, die insofern wirklich, also ich lerne damit, oder ich habe seit dem dritten Studienjahr, du auch, immer wieder damit gelernt, ne, also.
Ja.
Sehr empfehlenswert.
Auf jeden Fall. Ja. Also ich kannte es, muss ich ganz ehrlich sagen, auch in der Vorklinik gar nicht.
Ich weiß auch nicht, ob die da schon so vorklinisch orientiert waren. Da bin ich mir irgendwie.
Ja, das kann gut sein. Ich glaube, das war eher Klinik, die sind dann danach ein bisschen ausgeweitet.
Ja, ganz genau.
Das stimmt, ein bisschen expanded. Ja, auf jeden Fall dann wieder zurück zu meinem Lernen. Also gut, jetzt habe ich den Faden natürlich ein bisschen verloren. Ja, aber ja, das hilft mir auf jeden Fall extrem, oder beziehungsweise auch das Lernen mit der Gruppe. Beruhigt einen dann halt schon ein bisschen, weil ich meine, wir machen halt auch diese Max-Bücher, oder halt gibt ja viele Bücher, wo dann halt Fälle fürs M3 quasi vorbeschrieben sind. Die gehen wir halt, wie gesagt, durch. Und man merkt ja auch bei diese Fälle selbst, das dauert ja schon ein bisschen eine Zeit lang, bis man das durchgearbeitet hat.
Ja.
Und wenn ich mir jetzt vorstelle, so eine Prüfung, jede Prüfung geht so 10 bis 15 Minuten, 10 bis 20 Minuten meine ich. Das sind die Rahmengrenzen, mindestens 10 müssen die gehen, maximal dürfen sie 20 gehen pro Fach. So viel kommst du da in der Zeit nicht hin. Und alle Prüferinnen und Prüfer haben uns auch im Vorgespräch gesagt, dass sie sich eigentlich eher an dem unteren Limit halt orientieren, weil wir sind halt auch 4 Studierende, es sind 4 Fächer, es ist ein langer Tag für alle. So, ne? Und dann orientieren die sich halt eher an der kürzeren Dauer. Und dann, wie gesagt, das ist halt wieder das, was mich halt beruhigt, dass ich mir nicht vorstellen kann, dass innerhalb von ein, zwei Fragen so im Detail nachgefragt wird, weil es ja häufig dann doch vielleicht eher um die Oberfläche geht. So gerade an Tag 1, wo man einen Patienten oder eine Patientin bekommt, die man vorstellen muss, untersuchen muss, da geht es ja, glaube ich, das weißt du besser, aber glaube ich ja eher um die körperliche Untersuchung.
Also mein Eindruck
mit Nachfragen.
Genau, mein Eindruck war es unterschiedlich, wie die PrüferInnen das sozusagen gewichten. Meine chirurgische Prüfung war tatsächlich rein mündlich. Ich habe nichts an der Patientin gemacht.
Okay.
Also gar nichts. Ich habe, und der hat die Zeit ausgenutzt. Also ich habe wirklich nur über PAVK und über irgendwelche Interventionen damit besprochen.
Ja.
Ich glaube, er hat sich selber irgendwann einfach so ein bisschen verfangen, sage ich mal, dass er Spaß an diesem Gespräch hatte. Ich weiß es nicht. Also ich musste nichts machen.
Welche Intervention, das ist halt so ein bisschen so das Ding, was ich auch immer nicht so weiß. Welche Interventionen werden dann da abgefragt? Ist dann einfach so, naja, man macht halt interventionell eine PTA mit oder ohne Stent, oder man kann einen Bypass machen oder eine Amputation so als Ultima Ratio.
Ja, also genau, es ging um diese ganzen Dinge, und dann hat er halt gemerkt, okay, die habe ich so ein bisschen drauf, und dann ist er mit mir reingegangen und hat gesagt, ja, okay, welche Gefäße sind da so häufiger betroffen, genauer, und dann ging es darum, okay, und was wäre, wenn das Ding jetzt eine Gabel wäre? Also das Problem und so weiter und so fort. Und dann ging es noch um Patchplastik und sowas. Das war aber sehr, sehr, sehr advanced. Es war sehr, sehr advanced, muss man sagen, an der Stelle. Wo auch die anderen irgendwann meinten, so, jetzt ist an der Stelle mal Schluss, bitte. Also es war, es hätte gereicht, 100% zum Bestehen, wenn ich das, was du gerade gesagt hast, gesagt hättest, so in dem Rahmen. Und dann,
weil das ist ja das, was man im Amboss-Artikel halt liest und lernt.
Amboss reicht dafür. So, wenn du dir Amboss dazu anguckst, hätte das gereicht. Ich hatte Muss ich dir auch nochmal schicken. Es gibt diesen einen YouTube-Kanal.
Stimmt, ja, schick mir den mal.
Der erklärt ein paar Pathomechanismen sehr geil. Und der erzählt auch manchmal so ein bisschen was zu operativen Verfahren. Und wenn ich abends gar keinen Bock mehr auf Lernen hatte, dann habe ich mir einfach nochmal so ein Video auf anderthalbfacher Geschwindigkeit reingezogen. Und da kam ein Tag dran, die ich durch dieses Video wirklich einfach besser verinnerlicht hatte. Und deswegen, gut, dann schicke ich dir nochmal.
Ja, auf jeden Fall. Genau. Aber das ist übrigens, wo ich vorhin meinte, so Dinge, die man zu spät gecheckt hat, das war jetzt, also muss ich zugeben, es war so ein bisschen, ich weiß das schon länger so, aber diese PTA, diese perkutane transluminale Angioplastie, ich hatte, muss jetzt, wenn man jetzt medizinisch nicht, ne, macht keine Sorge, ist jetzt nicht, ne, hört sich an wie ein großes Hexenwerk, so vom Namen her, so wow, was ist das, aber es ist eigentlich, und das ist halt so das Ding, ich hatte früher halt so Probleme, das zu merken, bis ich irgendwann diesen, das ist wie gesagt schon ein bisschen was her, ne? Aber ich hatte irgendwann mal so diesen Moment, dass ich mir dachte, what the fuck, der Name sagt dir eigentlich ganz genau, was da gemacht wird.
Er sagt einfach genau.
Er sagt einfach ganz genau, dieser Name, wenn man den auseinanderklamüsert und den quasi auf Deutsch übersetzt, dann sagt er einem ganz genau, was man macht. Und das hatte ich so irgendwann so ein bisschen zu spät, in Anführungszeichen, dass ich dachte so, boah, fuck, warum habe ich das eigentlich nicht merken können, was man da genau macht, weil der Name sagt mir das.
Genau, also bevor, zwei Sachen dazu. Also erstmal, das ist ja auch bei vielen Erkrankungen so, die deswegen keine Eigennamen mehr tragen, sondern häufig sind auch die Erkrankungen mittlerweile, auch wenn die ultra komplex klingen, dann genau schon beschreiben, was da eigentlich falsch ist, so, ne? Also eigentlich auch irgendwo sinnig, muss man sagen. Und zweitens, total, damit wir die Leute jetzt nicht auf heißen Ohren,
Kohlen sitzen lassen,
klamüser das doch mal eben kurz auseinander und erklär dann vielleicht einmal kurz, was das ist.
Ja, also perkutan bedeutet einfach quasi durch die Haut. Transluminal ist dann, also das Lumen ist das, sagen wir mal, die, wie sagt man das denn dann auf Deutsch, die Öffnung des Gefäßes, also von einem Blutgefäß oder halt der Innenraum. Von mir aus, der Darm hat innen drin.
Ist oder quasi wenn auch ihr ein Rohr Lumen habt oder so. Ne, das was im Rohr sozusagen drin ist, ist das Lumen.
Ja, genau. Und Angioplastie, also Angio ist dann halt das Blutgefäß. Und Plastie oder eine Plastik ist dann halt, dass man das, wie sagt man das? Ich weiß gar nicht, wie man das auf Deutsch nennt.
Nee,
Plastik. Aber dass man das bearbeitet, ist das falsche Wort. Aber
ja, aber teilweise Ersatz, teilweise halt einfach irgendein Ballon zum Beispiel, der aufgeblasen wird. Es geht halt einfach darum, dass künstlich, sage ich mal, etwas, würde ich behaupten,
da halt einfach verändert wird. Also ich kenne die konkrete deutsche Übersetzung dafür nicht. Aber
ich auch nicht.
Es ist quasi, es wird durch die Haut, durch das Gefäß, durch an die Stelle, das verengt ist, also bei einer PAVK ist das Blutgefäß verengt von Arteriosklerose.
Ja.
Das, denke ich, kennt man, also Kalkablagerung. Und da an dieser Stelle bläst man quasi einen Ballon auf.
Ja.
So, um das Gefäß wieder zu weiten, kann man jetzt dann auch noch so einen Stent halt einlegen, wie so ein, ich glaube, Stent hat ja wahrscheinlich jeder schon mal gehört, wie so ein Draht oder was man dann quasi in dem Gefäß drin hat, was es offen hält. Oder man macht es ohne Stent. So, nur, dass man diesen Ballon einmal quasi aufbläst. Und das ist diese PTA mit oder ohne Stent.
Wenn ihr euch jetzt fragen solltet und wie gesagt keine Ahnung habt, warum, was bedeutet denn durch die Haut? Was damit gemeint ist halt, dass man das Gefäß, meistens wird das im OP dann, so wie ich das mitbekommen habe, halt per Ultraschall gemacht, ne? Wird dann das Gefäß, häufig die Femoralis, ne? Dann aufgesucht, also ein bisschen körpernäher. Und dann
so im Oberschenkel.
Genau.
Quasi, also Arteria femoralis ist dann Blutgefäß im Oberschenkel.
Ja, genau, ein relativ großes. Das wird dann sozusagen durch die Haut punktiert, ne?
Ja.
Sodass man, und kann dann über diese Kanüle sozusagen, womit man das Gefäß punktiert, da kommt dann Blut raus, dann weiß man, was im Gefäß. Und darüber schiebt man dann einen Draht rein. Und über diesen Draht kommt dann ein größerer Schlauch, sage ich mal, oder wie beschreibt man das anderes Ding? Halt nochmal so ein Gummischlauch sozusagen und dann kann man den Draht wieder rausziehen. Ne?
Ja.
Dann hat man am Ende in dem Gefäß diesen Führungskanal, diesen Schlauch halt, und darüber kann man dann verschiedene Dinge machen, wie zum Beispiel eben auch diesen Stent dann einsetzen. Ne? Nennt sich auch Seldinger-Technik.
Seldinger-Schmeldinger.
Seldinger-Schmeldinger, sage ich immer. Ich habe aber noch eine Frage.
Bitte?
Weil du ja eben meintest auch so, ne, du bist eigentlich ganz entspannt und ganz guter Dinge und so weiter und so fort. Ihr werdet ja diese, hast du ja gesagt, diese Max-Bücher machen, ne, ist auch so eine Buchreihe einfach, die sehr viele Leute fürs M3 nutzen, habe ich auch genutzt, für Neurologie, absolut 1A für mich gewesen, als Zufallsfach, wahrscheinlich sogar zu viel, aber ich habe mich damit gut vorbereitet gefühlt, weil einfach ein paar Basic-Dinge auch nochmal erklärt wurden. wenn du die Fälle da machst, wie ist da dein Gefühl? Weil ich finde zum Beispiel, es ist so sehr unterschiedlich. Manchmal sind da Dinge, wo ich sage so, hö, lol, okay, wo kommt das jetzt her? Aber in der Regel habe ich das Gefühl, das meiste kann man ganz gut davon beantworten, oder?
Ja, das glaube ich auch. Ich habe halt das Ding, also wir machen das halt eigentlich nur in der Gruppe. Das heißt, jemand bereitet sich auf diesen Fall vor und alle anderen wissen nicht, worum es geht.
Ah, okay, ja.
Und man simuliert quasi so eine Leitprüfungsversion. Und das klappt eigentlich in der Regel ganz gut. Wenn es jetzt ein Krankheitsbild ist, was man noch gar nicht gelernt hat, dann schafft man es trotzdem, so ein bisschen sich was zusammenzumauscheln. Weil es kommt ja dann immer ein Patient mit irgendeinem Leitsymptom, was weiß ich, Bauchschmerzen von mir aus, Oberbauchschmerzen. Und dann kann man ja erstmal anfangen. Ja, und dann kriegt man schon mal irgendwie was halt auf die Reihe. Und das ist ja das, was ich vorhin meinte. So, man kriegt erstmal irgendwas aufs Parkett gezaubert und wurschtelt sich dann halt vielleicht so ein bisschen durch. Wenn man jetzt dann, später kommt er dann erst mit, okay, wie ist jetzt die genaue Therapie? Wenn man das halt noch nicht gelernt hat, dann kann man es jetzt nicht so. Aber in der Regel, wenn man die Krankheitsbilder gelernt hat, dann kann man das schon, finde ich, sehr gut machen. Was ich halt manchmal ein bisschen blöd finde, und das machen wir in der Gruppe mittlerweile schon gar nicht mehr so, ich finde, wenn man die Anamnese teilweise liest oder die Überschrift, weiß man, welches Krankheitsbild es ist.
Ganz genau. Und ich finde das aber eigentlich so erstaunlich, weil die Überschrift ja meistens aus 2 bis 3 Symptomen nur besteht. Und trotzdem weißt du sehr schnell, ah, okay, ich glaube, ich weiß schon, was es ist. Aber das muss man halt auch dazu sagen, es ist eigentlich insofern nicht schlecht, weil in der Regel wird dir in der Prüfung ja auch ein Patient gegeben, der dann eben diese Symptome halt beschreibt. Und wenn du dann sofort schon eine Idee hast, man muss da aufpassen, dass man sich nicht zu fest fährt, aber wenn man dann schon eine ungefähre Idee hat, in welche Richtung das geht, dann ist das ja auch sehr gut, ne?
Ja. Das hatten wir einmal, so, dass ich so voll so dachte, so, okay, ich bin mir ziemlich sicher, was es ist, weil so Anamnese alles und auch die Überschrift so voll gepasst hatte. Und dann ging es in eine ganz andere Richtung. So, das hatte ich einmal, so, das hatte ich ganz andere Richtung. Aber es war so schon, während dann die Untersuchung so ein bisschen weiterging und die Kirby und sagte, okay, das, was ich als erstes gedacht habe, sofort, was es ist, das passt überhaupt nicht mehr. Und dann ist man wieder so neu ins Denken gekommen.
Ja.
Weißt du, es war jetzt, in dem Fall dachte ich, ist es eine Appendizitis, also eine Blinddarmentzündung. Und es war so, es war halt so eine junge Patientin, Unterbauchschmerzen, rechtzeitig. Genau, es war hinterher ein gynäkologischer Fall. So, aber in dem Zeit, am Anfang dachte ich so, ja, weißt du, die Überschrift war auch irgendwie junge Patient oder Unterbauchschmerz rechts, junge Patient, keine Ahnung, weiß ich nicht mehr genau, aber so, wo man sofort denkt, ja gut, wird eine Appendizitis sein.
Ja, ja.
Das heißt, ich habe erstmal voll in diese Richtung gedacht und dann aber dabei gemerkt, okay, das passt überhaupt nicht. So, oder irgendwas ist falsch, irgendwas ist nicht stimmig und dann musste man wieder so ein bisschen umdenken. War eigentlich auch ganz gut.
Aber genau das ist ja auch das, was, glaube ich, in der Prüfung eher abgefragt wird, ne? Dass wenn du dann in so einem Moment sagen kannst, also so habe ich es zumindest gemacht und das kam eigentlich immer auch ganz gut, dass ich dann gesagt habe, bin mir jetzt nicht sicher, mein erster Gedanke war der und der, aber bei dem, was ich jetzt von Ihnen gehört oder bei dem, was jetzt gesagt wurde oder nach dem und dem, was ich jetzt sehe, müsste man in eine andere Richtung denken, könnte dann halt auch das, das und das sein, ohne klar gesagt zu haben, was es schon ist. So.
Ja, genau.
Und ich glaube, diese Leistung ist eigentlich eher das, was abgefragt wird. Ne?
Haben uns in den Vorgesprächen auch alle genauso gesagt, dass es denen eher wichtig ist, dass man mit Symptomkomplexen irgendwie zurechtkommen und dann differenzialdiagnostisch denken kann, das, was halt Prüferinnen und Prüfer halt sagen, oder?
Ja, ganz genau.
Ist immer das Gleiche.
Ja,
mir ist wichtig zu sehen, dass der Patient, das meinte unsere Vorsitzende, dass ihr wichtig ist zu sehen, dass wir am ersten Tag keinen Patienten umbringen, wenn wir arbeiten.
Das ist ja erstmal eine Anforderung, die man stellen darf, denke ich. Also das ist ja jetzt auch erstmal eine verständliche Bedingung. Eine Frage, du lernst gerade wie? Also du hast mir ja schon ein bisschen was erzählt, aber jetzt so für alle anderen. Wie lernst
also
du?
Ich lerne,
wie bereitest du dich sonst alleine vor?
Ja, also ich lerne halt mit Amboss, lerne ich. Ja, muss ich sagen, da bin ich manchmal so ein bisschen, dass ich mir nicht so hundertprozentig sicher bin, welche Themen bereite ich jetzt auf und welche nicht. So, also welche Themen lerne ich jetzt genau? Da orientiere ich mich tatsächlich auch ein bisschen an Amboss. Die haben ja auch so einen M3-Lernplan theoretisch, aber teilweise nehme ich was dazu, teilweise nehme ich Dinge raus, weil ich ja auch weiß, so ungefähr, was die, was unsere Prüferinnen und Prüfer halt, wo die halt ihren Facharzt haben, ne? Also wenn jetzt, muss man ja sagen, wenn ich jetzt weiß, ich habe keine Rheumatologin als internistische Prüferin, klar kann man sich bestimmte große rheumatologische Erkrankungen angucken, aber es ist unwahrscheinlich, dass was in die Richtung
gefragt wird. Man braucht sich jetzt keine juvenile Arthritis oder was das da war. Du weißt schon, was
ich meine. Ja, ich hoffe, der Pädiater fragt
das. Ach, stimmt. Nicht, okay.
Nein, aber genau, so spezielle rheumatische Erkrankungen, die gucke ich mir dann nicht an. So. Mhm. Und das lasse ich dann aus dem Lernplan raus und weiß, okay, das und das ist eher das Spezialgebiet von der Prüfung. Da gucke ich mir da vielleicht nochmal ein Thema mehr an. Genau, das ist so, das lese ich mir halt durch. Dann mache ich, um ehrlich zu sein, Copy-Paste in Anki diesen Artikel halt rein, was ich meine, was ich davon auf jeden Fall wissen möchte.
Ja.
Und dann, genau, habe ich so mittlerweile einen guten Stapel halt an Anki-Karten. Das mache ich halt morgens. Also wenn ich fange so gegen 8 Uhr ungefähr, fange ich aktuell an zu lernen.
Jo.
Und dann mache ich bis 10 Uhr. Ich sage gar nicht, ich mache jetzt irgendwie alle Anki-Karten, weil das würde einfach nicht funktionieren. Mache ich bis 10 Uhr halt ein paar Anki-Karten durch. Entweder halt Dinge, die ich halt schon mal gemacht habe oder halt vom Vortag noch.
Jo.
Und dann lerne ich halt, wenn wir uns nicht mit der Lerngruppe treffen, lerne ich halt dann bis, was weiß ich, keine Ahnung, von 10 bis, wie ich Bock habe.
Mhm.
16 Uhr, 17 Uhr, 8, also bis 18 Uhr oder so, also in der Regel so bis 17, 18 Uhr. Aber manchmal, wenn ich dann so um 16 Uhr merke, boah, jetzt ist irgendwie langsam, wenn ich einen Artikel lese, da kommt nichts mehr an in der Birne,
ja,
dann mache ich nochmal Anki-Karten vom Tag vorher. Jo, so, und dann auch nochmal für 1, 2 Stunden. So, und dann ist das, also Anki ist, das merke ich schon, ey, das macht mich richtig durch im Kopf.
Ja.
Da muss man ja richtig, also es, für diejenigen, die es nicht kennen, kennt ja eigentlich jeder, oder kennen ja die meisten, das ist ja so, ist so eine Lernkartei-App, das ist wie so eine Karteikartenprogramm, bei dem man immer wieder die Karteikarten quasi vorgesetzt bekommt. Das heißt, ich sehe eigentlich nur eine Überschrift, vor, was weiß ich, Klassifikation von einer PAVK, wo wir gerade bei der Erkrankung waren, da gehe ich die im Kopf durch, okay, was war jetzt die Klassifikation, gehe die im Kopf halt quasi durch, lass mir die Karte anzeigen, so, und das ist ja eine sehr, da muss man sehr viel kognitive Arbeit halt auch reinstecken, das ist sehr anstrengend, von daher länger als 1, 2 Stunden dann am späten Nachmittag mache ich das dann auch nicht mehr. Ja,
verständlich.
Aber und dann ist vorbei, so, und dann, manchmal mache ich auch um 16 Uhr Feierabend, so, ne,
ja,
bis jetzt, aber ich sag mal so, ich merke, die letzten Tage, je näher es ans M3 heranrückt, desto länger werden auch die Tage und desto mehr steigt auch vielleicht die Konzentration.
Das ist die Konsequenz der Heidelberger Angstkurve.
Wer kennt sie nicht?
Wer kennt Heidelberger
Angstkurs. Vielleicht solltest du hast, wir haben uns so beide noch kein Thema für eine Doktorarbeit. Vielleicht wäre das ja mal was.
Heidelberger Angstkurve.
Die Justinsche Angstkurve. Ja, aber die Heidelberger Angstkurve gibt es ja,
denke
ich nicht.
Ja, bei mir würde ich dann aber dementsprechend auch noch den Magen-Darm-Trakt mit dazu untersuchen.
Das stimmt, das stimmt. Nee, das mache ich. Das ist meine Promotion.
Okay. Da musst du aber viele Stuhlproben sammeln.
Ja, das ist okay.
Und, zwar sehr viele. Und dann musst du halt aber auch die ganzen Gase irgendwie einfach vakuumieren und
ja, aber ich habe mit meiner Nase rieche ich eh nichts.
Ja, dafür haben wir dann dafür haben wir dann doppelblinde doppelblinde Kontrollstudien oder so ein Scheiß, wo sich dann Leute von einer Normalgruppe die Furze reinsnacken. Na, okay, scheiß auf.
So, also, ey, du, ich glaube, ich schreibe mal unserem Gastroenterologen, dem motivierten Dozenten aus Magdeburg, ob der nicht vielleicht noch jemand noch eine Doktorarbeit betreuen
möchte. Für eine Heidelberger Angstkurve, genau.
Für die Heidelberger Angstkurve. Ich erkläre ihm das mal ganz kurz.
Mhm.
Und dann ist er, glaube ich, am Start.
Aber lass mich
kurz noch, wie ich meine.
Ja, ich weiß natürlich, wie du meinst.
Bester Mann,
ey. Bester Mann. da wollte ich aber noch mal kurz zu einhaken. Und zwar habe ich jetzt letztens gesehen, wenn ich nicht lüge, dass Meditrix jetzt auch eine Anki-Integration hat.
Das kann sein.
Und ich habe es nicht getestet, aber deswegen kann ich dazu nicht sagen. Ich würde dich mal bitten, vielleicht mal zu schauen, was es da so ist. Also wenn, und dann kannst du uns vielleicht zum nächsten Mal, also, ne, außer nur, wenn du es nicht benutzt, vielleicht ist ja aber auch wirklich was, ne? Wollte ich nur mal fragen.
Das hatte ich tatsächlich noch gar nicht gesehen. Bisher habe ich so gemacht, dass ich mir die Meditrix, dass ich mir die Bilder auch gescreenshottet hatte und in Anki mit reingepackt habe, sodass ich das halt quasi auch nochmal rekapitulieren muss für die jeweiligen Thematiken.
Ja, richtig.
Beispielsweise die Pankreatitiden.
Genau.
Dass ich da dann nochmal im Kopf habe, okay, akute Pankreatitis, wie war der Meditrick nochmal aufgebaut, das Bild, dann gehe ich das Bild so ein bisschen im Kopf durch.
Mhm.
Manchmal mache ich das aber eh schon automatisch, bevor ich das Krankheitsbild überhaupt mache, weil dadurch habe ich schon so viele Anki-Karten eigentlich auch schon wieder abgehakt. Egal.
Was ich noch dazu fragen wollte, es gibt ja immer in den Max-Büchern am Ende nochmal so Fragen.
Ja.
Also einzelne Fragen, nicht Fälle, sondern einzelne Fragen.
Ich weiß.
Da habe ich zum Beispiel das auch so gemacht, dass ich die durchgearbeitet habe und bei dem, wo ich mir nicht so sicher war, aber ich die Frage gut fand, habe ich die quasi in Anki übertragen.
Ah, okay.
Das ist auch, glaube ich, nochmal ein kleiner Tipp. Das hat mir viel gebracht und es kam tatsächlich immer im 3 ein, zwei Fragen davon dran. Also quasi.
Okay. Wie fandst du die Fragen?
Teilweise super easy, teilweise nicht gut. Also teilweise waren teilweise waren die Antworten halt auch nicht der Frage entsprechend formuliert, fand ich. Also so irgendwie so, ich dachte, da bin ich dann, also ich habe das meistens, ich habe die Frage gelesen, im Kopf einfach überlegt, ohne dass ich die Antwort wusste, okay, was will ich dazu sagen? Und dann kam dazu teilweise Antworten, und ich so, hä? Also,
ja, genau.
Habt ihr euch
ja,
jetzt okay. irgendwie im Druck vertan? So ein, aber.
Ja, ja, okay. okay.
Aber teilweise
waren. Ich habe genau den gleichen Eindruck. Teilweise denke ich mir so, okay, ist irgendwie eine leichte Antwort. Mhm. Und teilweise dann denke ich mir so, okay. Oder manchmal denke ich so, okay, das ist jetzt aber schon irgendwie sehr eine random Frage.
Ja, ja, genau.
Schon sehr detailliert so
genau,
auf einmal.
Genau, also definitiv. Ne, da würde ich mich nicht beunruhigen lassen. Aber es gibt halt einfach manche Fragen, die sind auch nicht so schwierig, aber sind so Sachen, worüber man nicht so nachdenkt. Da geht es eher darum, um nicht auf den kalten Fuß erwischt zu werden. Also. Gab mal eine Anästhesiefrage, da ging es halt dann so ganz, da ging es so ein bisschen um den Aufbau von so einem Beatmungsgerät oder von so einer, also okay, weißt du, ja. so grob halt einfach, ja, beschreiben Sie den Aufbau und dann dachte ich so, ja, stimmt, das wäre eine Frage, die in einem M3 ja in der Theorie, weiß ich nicht, aber vielleicht ja kommen könnte, dass man das mal so grob, also was ja. für Systeme es gibt, so weißt du, offen, geschlossen, halb offen und weißt du, gibt's ja alles,
ja.
Dass ja. man das halt
so lernst du sowas jetzt gerade eigentlich? Weil du bist ja jetzt bald in anderthalb Wochen. Bist der Narkose, hallo, ich bin hier Narkosearzt, ja, kannst du dann sagen. Haben wir heute Morgen schon was, oder was gab's heute Morgen zum Frühstück? Ja, gar nichts. Ja, wichtige Antwort.
Ja.
Das ist übernächste Woche deine Konversation,
Justin. Suchen Sie meinen Traum aus.
Niemand Traum aus.
Ja, wo waren Sie gerne im Urlaub? Ja, genau. Ja. Mal gucken. Nein, also ja, teilweise lese ich jetzt auf jeden Fall schon wieder was so, ne? Hab mich jetzt ein bisschen mehr, einfach mal wieder so eingelesen, ne?
Ja.
Aber ja, genau.
Quatschen wir dann nächste Woche nochmal?
Kommen wir nächste Woche, glaube ich, mal drüber
quatschen. Nächste Woche, dann quatschen,
nächste Woche, ne? Nächste Woche ist ja dann wirklich so kurz vor Abfahrt.
Dann ist kurz vor Abfahrt, ey. Ganz kurz, Heidelberger Angstkurse, Diarrhö?
Tatsächlich weniger als beim letzten Mal, als wir drüber gesprochen haben. Ich muss sagen, momentan überwiegt eher die Vorfreude.
Das ist schön. Also,
das habe ich, hab ich nicht erwartet, ist momentan aber so. Schiss natürlich immer noch und immer noch
klar.
Absolut demütig, ist klar. Aber so langsam ist so richtig so, ja, ich freue mich jetzt halt auch so
schön.
Sich vielleicht mal wo reinzuarbeiten, ne?
Schön, ja. Das freut mich.
Genau. Das ist so voll der Point. Wie geht's bei dir jetzt weiter? Also was ich dich fragen wollte, wie wäre es denn mal, wenn du mir jetzt mal hier oder sagst, was du so gelernt hast, was noch nicht und ich vielleicht mal für nächste Woche mal einen kleinen Fall vorbereite, so einen kleinen Notaufnahme.
Das können wir gerne machen. Können wir gerne machen. Finde ich witzig, wenn es ein Flop wird, dann veröffentlichen wir das nie.
Ja, so machen wir es.
Glaubst du, wir könnten gut Lehrer machen? So glaubst du, sowas ist, ich meine, viele hatten ja darauf sehr positiv reagiert, als du gesagt hast, so ein paar Fälle mal irgendwie so. Mm-hmm. Glaubst du, das wär, also würde man sich reinziehen? Ich glaube, wenn wir jetzt so
wenn
Dinge
wir
wirklich
machen,
so durchsprechen,
wenn wir mäßig, was machen können,
wenn wir jetzt so wirklich sowas durchsprechen.
Ach, Lehre mäßig, machen, habe ich verstanden.
Ja, so Lehre, also es ist ja, was heißt Lehre, aber es ist ja, wenn man sich das dann reinzieht, ist ja, kann man ja auch was davon lernen. Vielleicht.
Ja, das könnten wir so als extra Podcast jemanden. Kostenpflichtig erwerben muss, machen den Spaß.
Patreon.
So ein Patreon, ja, genau.
Ja. Ich sag mal, Amboss Podcast, es funktioniert auch ganz gut.
Das so. Funktioniert auch
ganz gut. Ist jetzt auch nicht, also finde ich, muss ich sagen, finde ich auch nicht verkehrt.
Dafür braucht man halt die gewisse Expertise, ne?
Ja, das stimmt, das stimmt. Ja. Weil Amboss Podcast am Ende ist es halt auch der Amboss
Artikel. Aber da ist es der Amboss Artikel. Also da geht es
ja,
darum,
genau.
Offiziell den Artikel drauf zu kriegen, sage ich mal.
Und das stimmt.
Bei uns
stimmt.
Wäre ja auch eher.
Bei uns wäre es ein Durchquatschen unter Studierenden.
Ja, so ungefähr. Unter so einem Studierenden, ein Spaß.
Das stimmt.
Noch hier nur Spaß.
Du bist dann ja bald Arzt in Weiterbildung.
Ja, richtig, Arzt in Weiterbildung.
Wie wir immer in, also fand ich sogar gar nicht so schlecht, wir hatten mal einen Kommentar bekommen, dass wir vielleicht nicht Assistenzarzt, sondern Arzt in Weiterbildung. Finde ich gar nicht so
gut. Das fand ich eine gute Kritik. Ja. Also ja. Fand ich gut, würde ich jetzt auch versuchen, demnächst eher so in diese Richtung umzusetzen.
Finde ich, repräsentiert das auch irgendwie ein bisschen besser. Finde ich schöner.
Eigentlich muss man sagen, ich habe auch tatsächlich, muss ich sagen, als ich noch sehr viel jünger war, dass ich dachte, Assistenzärzte sind keine Ärzte. Mhm, also ich dachte genau, halt, das sind Assistenten von ÄrztInnen sozusagen.
Ah, okay.
AssistentInnen
ich hatte
von ÄrztInnen, so.
Ja, okay, verstehe.
Ja. Da war ich nur sehr klein, ne? Also, ja.
Ja.
Aber genau. Ja, dann werde ich.
Was ich, ja. Soll ich dir dann sagen, was ich schon gelernt habe, oder?
Naja, also ja, ich sag mal, wäre ja wahrscheinlich, ja, wobei, nee, ja, also ich werde anders. Du sagst mir, was du schon so gemacht hast, oder in welchen Bereich ich gehen kann, heißt aber nicht, dass du nicht so einen Fall nochmal bekommen könntest, weil sonst würde es ja bedeuten, du wüsstest, was jetzt kommen kann und alles andere ausschließen. Also kann auch sein, dass ich dann trotzdem sage, ich mache mal so einen kleinen Fall mit etwas, was du schon mal hattest und dann einen anderen Fall mit etwas, was du noch nicht
hattest. Also Innere und Chirurgie. Ganz ehrlich, am Ende des Tages kann es sein, dass ich was bekomme, auch in der Prüfung, was ich dann noch nicht wirklich gelernt habe.
Oder was ich zu dem Zeitpunkt nicht mehr so.
Ja, das fände ich angebracht.
Ja.
Das fände ich super. Ja. Naja, so eine, ist ein Klassiker.
Ja, richtig.
Ist ein Klassiker in der Prüfung im M3.
In der Notaufnahme.
Genau, ja, in der Notaufnahme, bei einem Kind.
Ja.
Nein, aber internistisch, chirurgisch, die größeren Krankheitsbilder sollte ich eigentlich gelernt haben. Mhm. Wie gesagt, kann auch sein, dass das jetzt schon wieder irgendwie ein, zwei Wochen her ist und dass dann das Thema dann irgendwie jetzt gerade wieder nicht mehr so präsent ist, aber das sind ja Situationen, mit denen müsste ich ja auch zurechtkommen in der Prüfung. Mhm. So, von daher, am Ende des Tages muss ich dann halt irgendwie gucken, da souverän zu bleiben.
Ich glaube,
so,
ich habe,
wenn ich es dann nicht perfekt auf dem Schirm
habe. Ich glaube, ich habe eine Idee für einen Fall, eine kleine Idee, auch mit etwas, wo ich sage, da weiß ich nicht, also ich glaube nicht, dass du das vielleicht direkt gefragt werden würdest, aber da würde es Sinn ergeben, das mal durchzusprechen, weil ich 100% weiß, dass die meisten PrüferInnen sagen, das sollte man können. Also, weißt du?
Okay.
So.
Ja.
Und das ist eine Sache von, das lernt man auch nicht. Egal, scheiß drauf, sag ich jetzt nicht. Also,
okay. Ich
könnte mir was vorstellen. Ich könnte mir was vorstellen.
Ja, okay, mach einfach mal. Ich lass mich überraschen.
Ja, super, klar. Nee, super. Dann machen wir das doch so und dann, ja, machen wir da einen kleinen Fall. Muss man natürlich auch sagen, Jungs und Mädels, vielleicht an der Stelle schon mal ein Disclaimer. Ich habe außer meinem PJ und meinen Formulaturen auch keine klinische Erfahrung. Ne? Ein paar Sachen sind natürlich dazugekommen. Aber es ist jetzt nicht so, dass das ein großes Coaching in dem Sinne wird. Das wird auch eine Orientierung an Amboss natürlich sein. Ne? Das muss man natürlich dazu sagen. Nur, dass ihr das einmal wisst. Ne? Genau.
Ja,
also wäre ganz offen, ne? So. Offen und transparent.
Da haben wir ja immer transparent, ne? Transparent wie Milchglas, sage ich ja immer. Ne?
Ich würde sagen, das war so ein bisschen der Schlussstrich, den du damit gezogen hast.
Das war der Schlussstrich?
Ja, weil sonst kriege ich, also ich weiß ja nicht, in welche Richtung das jetzt sonst noch abdriften würde. Oder hast du noch was?
Ja, jetzt bin ich offen für Scheiße labern.
Ja, ja, das glaube ich dir.
Ich habe Ohrenschmalz hier im Ohr, ey. Wie ist mal so? Es wäre auch jetzt nicht, aber es ist eigentlich auch eher das linke Ohr, wo der Ohrenschmalz drin ist.
Ist das nicht so, dass du schon mal beim HNO dir das so absaugen lassen hast oder so den ganzen
Tag? Ja, das mache ich regelmäßig durch.
Wird einem dann nicht sogar schwindelig so, irgendwie so Reizung und so? Ist das nicht so Vagusreizung oder so ein Scheiß?
Nee, ich habe überhaupt nicht. Also ich finde das richtig satisfying. Also was heißt satisfying? Aber es ist so, also ich muss das durchs Hörgerät, mache ich es halt regelmäßig, weil es kann natürlich nicht, das Zerumen kann nicht richtig abtransportiert werden.
Ja.
So, ne, ist ja... Zerumen ist Ohrenschmalz. Also.
Das ist so geil, wie es für manche Begriffe einfach so extrem verkomplizierte wissenschaftliche Betitelungen gibt. Ey, das ist crazy.
Total,
ey.
Genauso wie Epistaxis, Alter. Ist
ja.
Epistaxis. Ja. Rhinitis acuta. Knopfen.
Gut.
Auf jeden Fall muss es halt, das muss ab und zu halt mal raus und müsste ich eigentlich auch mal wieder machen. Mhm. Ich sag dir wirklich, ich habe das Gefühl danach, meine Hörkurve, die ist tausendmal besser. Wenn ich Hörtests mache, ist es so, dass vorher immer das Hörgerät, das Ohr halt richtig gereinigt wird und erst dann wird der Hörtest gemacht.
Verstehen.
Und das ist auf jeden Fall gut, auch an beiden Seiten und da kommt schon echt, also ganz ehrlich, ich glaube, viele haben da vielleicht auch ein bisschen den einen oder anderen Brocken in den Ohren, den man sich mal dabei rausschnuppeln kann. Schlecht wird mir dabei nicht. Es ist so, also manchmal läuft einem irgendwie so eine Träne runter, aber nicht, weil es so weh tut oder so. Ich kann es gar nicht kontrollieren. Dann auf einmal läuft mir da eine Träne runter. Mhm. Aber es ist auch manchmal so, kennst du das, wenn das Ohr so juckt und du kommst nicht ran? Ja. Und manchmal kommen die dann halt genau an diese Stelle. Und das ist so ein schönes Gefühl. Dann wird einfach genau an diese Stelle, da wird gekratzt und denkst du so, oh, ist das geil, kratz weiter, ey, kratz einfach so richtig weiter.
Unangenehm. Ich weiß nicht wieso, aber
ich habe so generell so den einen oder anderen Fetisch, der so ein bisschen, wo ich denke, okay, das ist, vielleicht ist das, haben das nicht alle. So Dinge, die ich irgendwie angenehm finde, die vielleicht andere nicht so, also wo sich andere denken.
Sind
so,
die jugendfrei, kann man die im Podcast sagen?
Ja, die kann man erzählen.
Ja auf gut, jeden das Fall. Kannst du ja beim nächsten Mal dann machen, ne?
Ja, ich soll so einen Pickel ausblaschen.
Oh nee, wenn alleine dieses Wort ausblaschen, ne, das ist ja schon wieder aus der Unterwelt irgendwie hervorbeschworen, ey. Das ist ja unfassbar. Ich glaube, wir enden es an der Stelle, sonst sind wir beide wieder beim Code, ey.
Aber nein, jetzt nicht eine Sache noch, die auch, wo ich gar nicht weiß, ob das gut ist, aber ich mag das irgendwie, wenn ich beim Friseur bin.
Nee, komm, hör auf. Nein, jetzt mir wird übel, ey. Jetzt hör auf
was
damit.
Was ist denn darin
jetzt? Hör auf damit. Ich mag das, wenn ich beim Friseur bin. Jetzt fängt er gleich an, so, ich gehe gern zum Zahnarzt oder so, ey.
Nein, Digga, Zahnarzt und Friseur sind was anderes.
Ja, keine Ahnung, aber es geht schon in eine ähnliche Richtung langsam.
Quatsch. Wir haben übrigens Bezugnahme letztens zu der Muttermilch haben wir bekommen.
Ja, komm, hör auf. Alles komplett.
Da haben wir viele zugestimmt. Ja. Da waren, also keiner hat gesagt, Digga, Lukas, das ist so weird.
Das, ja, komm. Kurze Frage, gesagt, waren das weibliche oder männliche Personen?
Sowohl als auch. Es gab eine Bezugnahme. Ich weiß jetzt nicht, jemand, der auf einer Neo arbeitet. Hast du das gelesen? Wo Nein. sich der Mann.
Ja, komm.
Sich das.
Einen Kuchen draus gebacken oder was?
Nein, in den Kaffee
machen. Nein! Komm ja auf. Ja, komm, scheiß drauf. Nein, ich kann das alles nicht mehr, das ist zu viel für mich. Ey. Das ist doch nicht ernsthaft, oder?
Ja, ich kann ja nur sagen, was uns geschrieben wurde.
Bruh.
Ich weiß ja nicht, ob es stimmt, aber offensichtlich macht es ja jemand.
Ist das noch zu fassen?
Ja. Von daher, alles auch okay, wenn vielleicht man es auch ganz angenehm findet, auch mal zum Friesenmaker zu gehen.
Ja, okay, dann ich muss auch mal wieder zum Friesenmaker. Eigentlich sollte das auch jetzt passiert sein, aber.
Ach, vor dem Berufsstart.
Ist wieder eine andere Story, ja, scheiß drauf. Gut, Lukas, es hat mir wieder Spaß gemacht. Nächste Woche geht es dann über meinen Berufseinstieg und dann werdet ihr erfahren, ob ich jetzt gelaufen bin oder nicht. Oder laufen werde oder nicht. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Danke, tschüss.
Super, damit schließe ich den Podcast und sage natürlich auch tschüss.